Ja, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute über ein weiteres Ich-Bin-Wort nachdenken können, wobei es dann das neunte und auch letzte ist. Es wurde vorhin schon vorgelesen, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Frage an Sie: Warum glauben Sie, dass Sie zu Gott gehören? Weil Sie christlich erzogen sind, 10 Gebote kennen, zumindest 8 davon, weil sie abends beten, getauft sind, moralisch leben. Gute Frage, warum glauben Sie, dass Sie zu Gott gehören? Hätte man zur Zeit Jesu so jemand gefragt, hätten die gesagt, ganz klar, wir sind Abrahams Nachkommen, insofern erwählte Leute und auf der Spur Gottes. Da gab es ein sehr schönes Bild im Alten Testament, Psalm 80, Vers 9. Da heißt es, einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, du vertriebst Völker und pflanztest ihn ein. Also sie verstanden sich als einen Weinstock Gottes, der für Gott da ist und Frucht bringt. Ja, wobei es interessant ist, diese erwählten Leute, von denen heißt es schon bei vielen Propheten, wo ist denn die Frucht dieses Weinstocks? Jeremia 8, Vers 13. Will ich einheimsen ihre Ernte, so sind keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum. Das heißt, da haben sie gleich zwei Bilder für das Volk Israel, einmal der Weinstock und der Feigenbaum. Und bei beiden heißt es, ja, wenn ich gucke, was kommt dabei raus, muss ich sagen, nichts. Sie sagen zwar, wir sind Gottes Volk, aber es kommen keine göttlichen Ergebnisse aus ihrem Leben heraus. Ja, also die Propheten suchten da schon was, oder Jesaja 5, ein sehr nettes Liebeslied, ein Weinberglied, wo ein Weinberg gepflanzt wird und dann umsorgt wird, so wie man eben jemand umsorgt, den man sehr liebt. Aber dann brachte er ganz ungenießbare Trauben und schließlich hat der Besitzer dann den Zaun abgerissen, hat gesagt, jetzt kann das ganze Tier des Feldes kommen und das alles auffressen, dann ist das genau richtig für diese Tiere, aber nicht für Menschen. Oder Jesus erzählt wenige Tage vor seinem Tod ein Gleichnis und sagt, er war ein Weinberg. Und der Eigentümer schickte jedes Jahr zur Erntezeit irgendeinen Mitarbeiter hin, der sollte den Ertrag des Weinberges abholen. Aber die wurden jedes Mal weggejagt von den Besitzern und bekamen nichts mit. Am Ende schickte er dann seinen eigenen Sohn dorthin und dachte, wahrscheinlich haben die doch Ehrfurcht vor meinem Sohn und werden dem dann endlich den Ertrag abliefern. Aber den haben sie umgebracht und rausgeschmissen. Und da war natürlich klar, dieser eigene Sohn ist eigentlich Jesus, der hier, sagen wir, 3-4 Tage vor seinem Tod schon darauf hinweist, dass er jetzt gleich getötet wird und sozusagen rausgeworfen wird von dem Volk. Aber der Weinberg-Eigentümer schickt dann Soldaten dorthin und lässt die Weinbergbesitzer töten und gibt den Weinberg anderen. Das heißt, das Volk Israel wird zumindest vorübergehend dieses Reich Gottes, dieses Heil verlieren und das wird woanders hingehen. Warum? Weil sie den Ertrag verweigert haben. Ja, wann hatte damals jemand eine richtige Beziehung zu dem Weinstock? Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Israel ist sozusagen der entartete Weinstock und ich bin so, wie es Gott gefällt. Und wenn jemand in mir bleibt, das heißt diese persönliche Lebensbeziehung zu mir pflegt, dann bringt er in Gottes Augen Frucht. Frage, wie sah die Frucht aus damals? Da waren seine Freunde, die sogenannten Jünger. Die hat er zum Beispiel ausgeschickt, dass sie predigen, dass sie Leute gesund machen, dass sie Dämonen austreiben. Und die haben festgestellt, das können wir alles. Warum? Weil Gott uns dazu seine Kraft gibt und wir im Namen von Jesus das tun. Das heißt, sie konnten wirklich Frucht bringen auf diesem Weg der sogenannten Nachfolge. Aber Jesus sagt ja, an diesem Weinstock gibt es auch Reben, die bringen keine Frucht und die werden dann abgeschnitten und verbrannt. Das heißt, Menschen, die gehören dazu und sind doch nicht dabei. Wenn Sie das Neue Testament mal lesen, werden Sie merken, da gibt es 10 sogenannte Himmelreichsgleichnisse, wo es immer heißt, das Himmelreich ist gleich. Und dann kommt ein Bild und mindestens 4, wenn nicht sogar 5 von diesen 10 Himmelreichsgleichnissen sind sogenannte Vermischungsgleichnisse, wo immer eine Mischung von Gut und Böse stattfindet. Zum Beispiel gab es da einen Mann, der hat Weizen gesät auf seinen Acker, aber der hatte einen Feind und der hat ihn raffiniert reingelegt, der kam in der Nacht. und hat unter den Weizen Unkraut gesät. Dann ging der Same auf und die Knechte stellten fest, da ist ja Unkraut unter dem Weizen, sollen wir das jetzt versuchen, alles rauszuzupfen? Und der Besitzer sagt, nein, mach das nicht, erst bei der Ernte trennen wir das. Das heißt, da gibt es also Leute, die wachsen mit den anderen zusammen auf, gerade so, als ob sie zu Gott gehören, aber in Wirklichkeit gehören sie nicht dazu und am Ende gibt es eine Trennung. Oder es gab ein Gleichnis von 10 Jungfrauen, die auf einen Bräutigam warten und am Ende sind es 5, die mit dem Bräutigam gehen, weil sie vorbereitet sind und 5 bleiben zurück. Sie gehörten dazu, aber sie waren nicht dabei. Oder Fische, die gefangen werden, faule Fische und gute Fische, die faulen werden wieder zurückgeworfen ins Meer. Oder ein König lädt zur Hochzeit ein und die Leute wollen nicht kommen, dann lädt er andere Leute ein, die kommen. Aber schließlich ist einer dabei, der hat sich nicht vorbereitet, der hat kein hochzeitliches Gewand an und der wird rausgeworfen. Er ist dabei, aber er gehört nicht dazu. Und dann noch ein letztes, wo es dann um Sauerteig geht, der unter Mehl gemischt wird. Sauerteig in der Bibel ist normalerweise ein Bild für Sünde. Das hieße also, das Reich Gottes wird auch von Sünde durchdrungen, zumindest in seiner sichtbaren Form. Manche legen es natürlich anders aus, die denken, der Sauerteig wäre so hier das missionarische Wirken der Gemeinde, die dann alles erfüllt auf der Erde. Also viele Vermischungsgleichnisse, Leute, die dabei sind, aber nicht dazugehören, so wie die Rebe am Weinstock dabei ist, aber sie gehört nicht dazu, sie wird abgeschnitten und verdorrt und verbrannt. Ja, an der Stelle wird es ein bisschen theologisch. Als Jesus am Kreuz starb, beendete er damit eine Zeit, die bei Mose anfing, die sogenannte Gesetzeszeit. Das heißt, man gehörte zu Gott, wenn man seine Gebote hielt. Und wenn man die Gebote nicht mehr hielt, dann war die Verbindung unterbrochen. Das heißt, aufgrund einer erworbenen Gerechtigkeit gehörte man zu Gott. Und das konnte man jederzeit wieder verlieren. Ja, so wie diese Rebe, die gehörte äußerlich dazu, aber irgendwie konnte man sie doch abschneiden. Während Sie und ich, hoffentlich, zu Gott gehören, nicht weil Sie so freundliche Leute sind oder ich das bin und weil Sie von den 10 Geboten eine Reihe immer wieder mal erfüllen, sondern wir gehören zu Gott nicht aufgrund der eigenen Leistung, sondern aufgrund der Leistung, die sein Sohn am Kreuz vollbracht hat, indem er dort den Fluch der Sünde getragen hat und sich töten ließ, damit Gott Ihnen und mir vergibt. Das heißt, Sie gehören zu Gott, weil Sie mit ihm versöhnt sind durch Jesus, nicht weil Sie seine Gebote gehalten haben. Das ist ein völlig anderer Einstieg, also nicht aufgrund der Leistung wie in der Gesetzeszeit, sondern aufgrund der Gnade, weil Jesus für Sie starb, gehören Sie zu Gott. Und damit fängt mit dem Kreuz die Gnadenzeit an. Und das ist gut zu wissen. Ich gehöre zu Christus, weil er mich angenommen hat und aus Liebe für mich starb. Gibt es einen schönen Vers in Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht gesprochen werde, ohne Werke des Gesetzes. Das heißt, völlig ohne Vorleistung akzeptiert Gott sie, weil er das Werk seines Sohnes akzeptiert für sie. Das ist der Unterschied, dort selbst erarbeitete Werke, hier geschenktes Werk des Sohnes für Sie. Und wenn Sie das begriffen haben, dann werden Sie sich bei Jesus bedanken und durch ihn eine persönliche Beziehung zu Gott gewinnen, indem Sie Jesus in Ihr Leben aufnehmen. Und jetzt gibt es 2 Bilder für die Gemeinde, wie es vorher 2 Bilder für Israel gab. Für Israel gab es das Bild des Feigenbaumes und des Weinstocks. Und für die Gemeinde gibt es das Bild, dass sie wie ein Leib ist, der Leib Christi, und dass sie wie ein Tempel ist, der Tempel Gottes. Wenn Sie einen Leib haben, dann werden Sie feststellen, ich freue mich, ich weiß nicht, wie viele Glieder der Leib hat, müsste man mal einen Orthopäden fragen oder einen Mediziner, die das studiert haben, was man da alles als Glied einzeln weiter dazu rechnet. Aber wie sieht's aus, wenn Sie zu diesem Leib gehören, werden Sie in der Bibel niemals lesen, dass eines dieser Glieder abgeschnitten wird und dann verbrennt. Dass sozusagen Gott seinen Leib amputiert. Steht in meiner Bibel nicht, bei Ihnen auch nicht. Oder dass er einige Steine aus diesem Tempel herausbricht und sagt, die brauchen wir nicht, die werfen wir auf den Schutt. Das heißt, hier sind 2 Bilder einer kompletten Zugehörigkeit, die nicht mehr verändert wird. Und das ist was anderes wie ein Weinstock, wo regelmäßig Reben abgeschnitten werden und dann verbrennen. Also wir sind besser daran. Denken Sie an das Volk Israel noch einmal. Da gibt es eine Geschichte, wo ein Weinbergbesitzer in seinen Weinberg kommt und da steht auch ein Feigenbaum drin. Und er sagt, ich komme jetzt schon 3 Jahre und suche Frucht an diesem Feigenbaum und nichts dran. Ich werde ihn jetzt absägen. Und der Gärtner in diesem Weinberg, der sagt, lass ihn doch noch 1 Jahr, vielleicht bringt er noch Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn dann absägen. Eigentlich ein Bild für Jesus, der den Feigenbaum, das heißt sein Volk, 3 Jahre lang, so lange hat er ja gepredigt, absuchte nach einer geistlichen Frucht und sagte, da ist nichts zu finden. Irgendwo, ich habe den nicht übersehen, aber es ist nichts da. Und dann werde ich jetzt das abhauen. Das geschah noch nicht nach 3 Jahren direkt, sondern erst im Jahr 70 nach Christus, das heißt ungefähr 30 Jahre oder 35 Jahre nach seinem Tod, plus minus, wurde Israel zerstört durch die Römer, Titus. Der Sklavenmarkt wurde überschwemmt im Mittelmeer mit diesen jüdischen Sklaven. Die Preise sanken durch das besondere Angebot. Und da wurde deutlich, das sind Menschen, die praktisch diese Leistung nicht bringen konnten oder wollten, während wir Leute sind, die glauben, dass wir die Leistung sowieso nicht bringen, sondern dass Jesus sie gebracht hat und ich Jesus persönlich als Heiland annehme. Wenn Sie den Hebräerbrief lesen, werden Sie immer wieder das Wort besser lesen. Wir haben einen besseren Bund, wir haben bessere Verheißungen, die also nicht mehr an der Bedingung des Gehorsams hängen, sondern an der Tat von Christus. Und von daher geht es uns besser. Damals hatte das Verhalten Konsequenzen. Die Leute konnten Frucht bringen, wenn sie zu Jesus gehörten, wie der enge Kreis seiner Jünger. Oder sie konnten abgeschnitten werden, wie das ganze Volk letztlich. Oder viele seiner Jünger sind auch weggegangen zu seiner Lebzeit. Johannes 6, 66, interessante Zahl, 666, heißt es, viele wandelten nicht mehr mit ihm. Sie haben sich geärgert über seine Verkündigung, die zu hart war für sie, haben sich abgewandt. Ja, die Frage an Sie ist und an mich, wie sieht die Frucht in Ihrem und in meinem Leben aus, wenn wir Christen sind? Was kommt dabei raus? Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Frage, ob das in Ihrem Leben oder auch in meinem irgendwo ein Stück weit herauskommt, ob das sichtbar wird, etwas von dieser Liebe. Ich denke an einen Schweizer, Hans Bürki, ich habe gerne einige seiner Bücher gelesen, der mal sagte, wenn jemand behauptet, er hätte Jesus in sein Leben aufgenommen, und bleibt in allem der Gleiche, dann hat er sich getäuscht. Wenn jemand behauptet, er hätte Jesus aufgenommen in sein Leben und bleibt in allem der Gleiche, dann hat er sich getäuscht. Das heißt, wenn man überhaupt keine Veränderung merkt, wenn man nicht merkt, dass da irgendwo ein Stück Frieden hineinkommt oder Liebe oder Vergebungsbereitschaft oder Engagement auch für andere, dann war das einfach nur eine intellektuelle Entscheidung ohne Konsequenzen. Ja, sicher sehr bedenklich. Ich denke, dass viele das Glaubensbekenntnis, was wir vorhin sprachen, vorne anfangen abzuhaken, sagen, das glaube ich und das auch und das. Und am Ende sind sie vielleicht immer noch dabei. Und trotzdem gehören sie nicht dazu. Sie haken nur die Aussagen ab. Aber die Frage ist, wo ist diese persönliche Beziehung zu Jesus? Wenn ich die habe, gehöre ich dazu. Wenn nicht, bin ich dabei, aber ich gehöre nicht dazu. Ja, den Freunden hier von Jesus sagt er, ihr seid meine Reben an diesem Weinstock und ihr bringt Frucht und ihr seid schon rein. Denn der Weingärtner, der reinigt die Reben, indem er ein Stück abschneidet, damit sie mehr Frucht bringen. Ich bin jetzt kein Weinstock-Spezialist. Ich weiß nur, dass es unterschiedliche Rebsorten gibt. Einige werden so abgeschnitten, dass nur die neuen Triebe Früchte bringen, also gar nicht die alten. Bei anderen ist es scheint so, dass die alten Triebe wieder Frucht bringen. Sowas wird hier gemeint. Ich nehme an, Sie haben zu Hause Möbel, die aus Holz sind. Wenn Sie über Rebholz nachdenken, aus dem kann man überhaupt nichts herstellen. Können Sie keinen Fußboden draus machen? Nichts. Es war sogar verboten, das Rebholz als Brennholz für den Tempel anzuliefern damals, weil es so weich war und selbst so schlecht brannte. Man kann es eigentlich nur im Einsatz sehen, wenn es Frucht bringt. Das ist das Einzige, wozu es da ist. Alles andere taugt nichts bei diesem Holz. Also Gläubige sind nur dazu da, dass Gottes Kraft und Wirkung durch sie hindurch geht, sodass Frucht entsteht. Seinen Freunden sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Interessant, das Wort Gottes reinigt. Ich weiß nicht, ob Sie das erfahren haben. Ich nehme an, die meisten, die hier sitzen, oder vielleicht alle, haben heute Morgen geduscht oder sich irgendwie gewaschen, kosmetisch aufbereitet, mit oder ohne Wasser und mit irgendwelchen Zubehörteilen. Die Frage, was bedeutet Reinigung? Was bedeutet, wenn Reinigung fehlt? Ich denke an einen Gemeindeleiter, den ich kenne, ein sehr feiner Christ, der irgendwann beim Autofahren feststellte, wenn die Ampel nicht gleich grün wurde, fing er an, nervös zu werden und auf Gas zu drücken und so. Ich sagte, komisch, so bin ich doch sonst gar nicht. Was ist los mit mir? Und dann fiel ihm auf, er hat es an dem Tag so eilig gehabt, dass er gar nicht dazu kam, seine sogenannte stille Zeit zu machen. Das heißt, sich Zeit zu nehmen zum Beten, die Bibel zu lesen. Er war einfach so losgerast, hatte so ein bisschen gebetet, kann man ja so im Vorbeigehen noch erledigen. Und dann hat er sich in den Verkehr gestürzt. Das heißt, ihm fehlte die Reinigung. Und als er das merkte, hat er sich dann irgendeinen Parkplatz gesucht, hatte so ein kleines Neues Testament in der Tasche und hat zumindest notdürftig dann noch etwas nachgeschoben. Epheser 5, Vers 26 heißt es, dass Gott seine Gemeinde reinigt durch das Wasserbad im Wort. Ich habe einen ganz lieben Studienfreund, der mit 16 Jahren, soweit ich weiß, zum Glauben kam an Jesus, hat dann Freunde auch zum Glauben geführt, das heißt, sie eingeladen, dorthin zu kommen, wo man Jesus kennenlernt, hat sogar mit ihnen dann einen Hauskreis gegründet. Aber im Nachhinein sagt er, die ersten 3 Jahre in meinem Glaubensleben hatte ich keine Sündenerkenntnis. Ja, ich wusste, ich gehöre zu Jesus, habe überhaupt nicht erkannt, was in meinem Leben alles schiefläuft. Und im Rückblick sagt er, ich denke, es hing daran, dass ich in dieser Zeit die Bibel nicht gelesen habe. Ja, ich war Christ, aber Gottes Wort habe ich nicht gelesen, insofern hatte ich auch keine Reinigung und habe einfach die Dinge, die weg sollten, gar nicht erkannt. Er hat es dann geändert und merkte, wie Gott sein Leben weiter aufräumt. Ich nehme an, dass der Vater für Sie und mich jetzt nicht dieser Weingärtner ist, weil es ein Bild für das Volk Israel ist, der Dinge abschneidet. Aber er ist der Vater, der Sie und mich erzieht, steht im Hebräerbrief, der also auch Züchtigungsmittel einsetzt. Und es ist ja ganz interessant, welche Lektionen man bei Gott lernen kann über Demut, über Vergebung, über Zeiteinteilung und vieles mehr oder Umgang mit Geld. Und immer die Frage natürlich, bin ich bereit, das zu lernen oder muss die Lektion wiederholt werden, dass ich vielleicht das zweite Mal lerne und dann dabei bin. Er reinigt uns und führt uns weiter auch durch Prüfungen. Ich nehme an, die meisten von uns haben 1, 2, 3, 5, 10 Prüfungen schon hinter sich, manche noch so viele vor sich. Wenn Sie Prüfungen machen, sind Sie normalerweise vorbereitet. Ja, wenn Sie Führerscheinprüfungen machen, haben Sie theoretischen und praktischen Unterricht hinter sich und können diese Prüfung bestehen. Sonst hätte sie ja überhaupt keinen Sinn, wenn Sie in eine Prüfung gehen, ohne die Chance zu haben, sie zu bestehen. Wenn Gott Sie oder mich zu Prüfungen zulässt, dann heißt es, dass wir vorbereitet sind, da durchzukommen. Wir müssen also nicht versagen, sondern können im Vertrauen auf Gott da durchkommen. Wobei die natürlich sehr verschieden sein können, diese Prüfungen. Der Sinn einer Prüfung ist, dass es nachher mit mehr, sage ich mal, Verantwortung weitergeht. Dass hinterher mehr Möglichkeiten offen sind als vorher. Oder es heißt hier in seinem Wort, dass er uns erzieht. Mit diesem Wort für gute Werke im Timotheusbrief. Alles dient zur Verherrlichung des Vaters, wenn etwas Positives dabei herauskommt. Ich las gerade über den neuen Präsidenten von Amerika, wobei ich jetzt keine politische Diskussion lostreten möchte, dass er auch christliche Werke ab jetzt unterstützen möchte mit Staatsgeldern. Das stößt auf sehr viel Kritik, weil es in Amerika eine strikte Trennung von Staat und Kirche gibt. Und sie sagen, wie kann man bei dieser Trennung dann christliche Gruppen mit staatlichen Geldern unterstützen? Er sagt, oh, da gibt es zum Beispiel ein christliches Gefängnis, was also von Christen ganz bewusst geführt wird nach christlichen Maßstäben. Und die haben eine Rückfallquote von 5%. Also von den Tätern fallen nur 5% wieder in ihr altes Leben zurück. In normalen staatlichen Gefängnissen liegt die Zahl mindestens bei 40% aufwärts Rückfallquote. Ja, und warum soll ich Leute, die so eine gute Arbeit für unseren Staat tun, nicht auch staatlich fördern? Mir geht es jetzt nicht um die Fördergelder, sondern um diese Beobachtung, dass bei ihrer Arbeit etwas sehr Gutes herauskommt für die Gesellschaft. Das ist Frucht. Ich vermute, wir haben mit diesen Leuten vielleicht weniger zu tun, dass unsere Ecken, wo wir Frucht bringen, woanders liegen. Aber Frucht hat immer gute Auswirkungen für die Umgebung. Der Baum isst seine Früchte ja nicht selber, sondern die werden von anderen genossen, mehr oder minder. Ja, wenn ich an Israel nochmal denke, Israel, dieser Weinstock, der Feigenbaum, die Frucht fehlte, deshalb sagte Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, wer in der Beziehung zu mir steht, der bringt dann wirklich Frucht, die Gott ehrt. Wenn Sie das Bild dieses Weinstocks weiterverfolgen wollen, können Sie in der Offenbarung lesen, Kapitel 14, Vers 18 bis 20. Da geht es ja um die Endzeit, dieses sogenannten Trübsalsjahre vor diesem tausendjährigen Friedensreich, wo es dann heißt, dass der Weinstock der Erde abgeerntet wird mit einem scharfen Rippmesser. Und alles, was da abgeerntet wird, kommt in eine Kälte. Aber von der Kälte heißt es, es sei eine Kälte des Zornes Gottes. Das heißt Gericht Gottes. Und dass dann dieser Traubensaft, sprich Blut, ungefähr 320 Kilometer durchs Land fließt. So lang ist Israel von Norden bis zum Süden ungefähr. Das heißt, auch am Ende der Zeit taucht dieses Bild des Weinstockes wieder auf für das Volk Israel. Und sie haben immer noch keine Frucht gebracht. Nur diese 144.000, die dann erwähnt werden, im selben Kapitel, die sozusagen diese persönliche Beziehung zu Jesus haben, sind dann die, die dort Frucht bringen. Ja, meine Einstiegsfrage war die, was glauben Sie, warum glauben Sie, dass Sie zu Gott gehören? Und da gab es ja viele Möglichkeiten. Wir sagen, ich habe Jesus als Vorbild, ich habe die Bergpredigt lieb, dies und jenes. Es gibt eigentlich nur eine vernünftige Antwort, weil ich eine sinnvolle Beziehung zu Jesus habe, eine persönliche Beziehung. Deshalb gehöre ich zu Gott, bin Teil, jetzt nicht von diesem Weinstock, Teil dieses Leibes Jesu, Teil dieses Tempels und mein Leben ist so angelegt, dass seine Kraft durch mich hindurchgeht und Frucht bringt. Der Paulus sagte mal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagte er, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes durch mich. Und vielleicht stehen Sie vor Herausforderungen in dieser Woche, wo Sie sagen, die kann ich nicht bewältigen. Das wäre ja möglich, dass Sie aber sagen, auch wenn ich es nicht kann, Jesus kann es in mir und dann auch durch mich. Ja, das wünsche ich Ihnen und mir, diese enge Lebensbeziehung, die positive Auswirkungen hat, die Bibel Frucht nennt. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne steht, ob er diese persönliche Lebensbeziehung hat und kennt, oder ob er einfach nur so dabei ist, ohne wirklich dazu zu gehören. Danke, dass du das verändern kannst. Danke, dass du immer die persönliche Nähe suchst und auch möchtest. Segne uns in dieser Lebensverbindung zu dir, dass sie ganz positive Auswirkungen hat. Dass gerade auch dort, wo wir spüren, dass wir das eine oder andere nicht können, glauben lernen, dass du es in und durch uns kannst. So loben wir dich. Amen.